Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um Radiowerbung gehen und wir sind zu dritt. Einmal ist Stefan Mölling bei uns. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Heiko, schön, dass ich da sein darf.
Du bist CEO von Radio Marketing Service und findest Radio natürlich total toll. Und ich habe jemanden da, der das vielleicht an der anderen Stelle ein bisschen kritischer sieht, nämlich Mr. Media Thomas Koch. Hallo Thomas.
Guten Tag. Ich finde Radio eigentlich auch ganz gut. Aber wir
ja, reden. Spricht ja alles für eine freudige Diskussion, ich merke das schon. Wir haben uns ja mal so ein paar Punkte rausgesucht und der erste soll ja darin bestehen, mal zu überlegen, was ist denn der Wert von journalistischen Medien am Beispiel von Radio. Thomas, fang doch mal an und schmeiß doch einfach mal den ersten Stein, was es damit auf sich hat. Bitte.
Jetzt haben im Augenblick haben wir eine beginnende neue Diskussion um den Wert der Plattformen. Denn um die geht es ja. Und unser Geld fließt ja im Augenblick seit Jahren ab von den journalistischen Medien, zu denen Radio gehört, hin zu den Plattformen, die selbst keinen Journalismus produzieren. Sie nennen sich ja Intermediäre.
Und sag mal kurz Beispiel, was du darunter verstehst?
Was ich unter Intermediären verstehe?
Genau. Mhm.
Und das ist einfach, die tragen keine Verantwortung, die verbreiten nur.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn Stefan da im Radio irgendwas verbreiten lässt, was nicht stimmt, dann trägt der Radiosender die Verantwortung dafür. Das gilt sogar für die FAZ. Na, das ist so in Deutschland. Das gilt für diese Intermediäre nicht. Die können verbreiten, was sie wollen, sie tragen dafür keine Verantwortung. Das haben die unseren Offiziellen irgendwie eingeredet und man hat das nicht gestoppt. Tatsache ist aber, dass das Geld abfließt von den journalistischen Medien. Das heißt, die werden im Augenblick ausgetrocknet. Ich hab mal rumgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass 2029, das wäre erst in 4 Jahren oder nur in 4 Jahren, tatsächlich das existenzbedrohlich wird für unsere journalistischen Medien.
Und sind wir da nicht schon ein bisschen weiter, wenn ich mir nur mal die Medien im Bereich Werbung und Kommunikation anschaue? Gibt es die nicht mehr, die es mal vor ein paar Jahren noch gab, und teilweise haben sie einfach ihre Erscheinungsweise halt einfach geändert und die ist gestreckt worden. Und sie sind nicht mehr so umfangreich.
Ja, aber es gibt sie noch, ne? Das, wie gesagt, jetzt beginnt es langsam existenzbedrohend zu werden. Und ich denke, Stefan kann uns gleich erzählen, wie es aussieht, gerade bei kleineren privaten Sendern. Da sieht es nämlich überhaupt nicht rosig aus. Und die tragen nun mal einen Teil unserer journalistischen Inhalte. Stefan, erzähl doch mal, wie das da aussieht.
Ja, also ich kann dem grundsätzlichen Thema nur zustimmen. Ich finde, Verantwortung muss man einfach auch annehmen. Und insofern ist es ja ganz spannend, dass die Intermediäre, so wie du es beschrieben hast, Thomas, diese Verantwortung nicht annehmen. Weil ich finde, da gibt es genau zwei Seiten. Entweder ich nutze Content zur Monetarisierung, dann übernehme ich dafür Verantwortung. Oder ich mache das als NGO, so stellen sich ja auch die Plattformen immer gerne hin, und sagen, ich mache das eigentlich nur aus altruistischen Gründen, um Menschen miteinander zu verbinden, dann darf ich damit aber auch kein Geld verdienen. Wenn ich damit Geld verdienen will, und das gilt für alle journalistischen Medien, dann muss ich dafür gerade stehen, was ich verbreite, und das tun sie halt nicht, und da haben wir kein sogenanntes Level Playing Field, und das ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt. Und um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, ja, in der Tat, das ist sicherlich hier und da sehr bedrohlich, denn wir haben auch in der Werbevermarktung kein sogenanntes Level Playing Field. Ja, wir haben das Thema First Party Data, da werden fleißig Daten eingesammelt, das darf ich zum Beispiel gar nicht an vielen Stellen, da wird sich aber drüber hinweggesetzt. Ich finanziere als journalistisches Medium, das gilt im Übrigen auch für andere vermeintlich klassische Gattungen, finanziere ich sogenannte Joint Industry Committees, ja, bei denen unabhängig gemessen wird. Das kostet mehrere Millionen Euro. Daran beteiligen sich die Plattformen auch nicht. Die wollen auch nicht gemessen werden. Wir finanzieren für mehrere Millionen Euro diverse Studien, indem wir Werbewirkung nachweisen wollen und uns daran auch messen lassen. Auch das machen die Plattformen an der Stelle nicht. Und da haben wir schon ein gewisses Ungleichgewicht. Und deswegen werde ich da auch nicht müde, unabhängig von meiner Rolle bei der RMS, auch als Vater zweier Kinder im Alter von 9 und 14, daran zu appellieren, dass wir uns Sorgen machen müssen und dass wir endlich ins Handeln kommen müssen. Denn ansonsten ist das Jahr 2029, über das du gerade gesprochen hast, Thomas, bei sicherlich nicht mehr weit entfernt.
Was ist denn ins Handeln kommen müssen? Was sind denn deine Erwartungen, Stefan, wahrscheinlich eher so an den politischen Sektor, oder? Was muss denn passieren?
Na, wir haben einmal, also wir haben ja mehrere quasi Stakeholder, die an der Stelle was machen müssen. Ich bin ein großer Freund davon, auch vor der eigenen Türe zu kehren. Das heißt, wir journalistische Medien müssen auch besser werden an allen Stellen. Wir müssen unser Produkt immer besser machen. Wir müssen unser Produkt überall erhältlich machen, mit möglichst geringen Schranken. Wir müssen auf den Devices unterwegs sein und dort ein Produkt abliefern, was dann auch der Konsument gerne haben möchte. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, die Politik muss sich damit beschäftigen. Ich bin ein großer Anhänger der Digitalsteuer, denn ich finde, wer von unserer Infrastruktur profitiert, der soll auch endlich dafür Steuern zahlen, so wie das in Deutschland jeder Verlag, jeder Radiosender und jede Fernsehstation macht. Und in Österreich macht man damit sehr gute Erfahrungen. Das ist ein relativ einfaches Thema. Schaut sich an, wer sind die großen Plattformen, und die müssen einfach einen Teil ihres Umsatzes als sogenannte Digitalsteuer abführen. Eine Diskussion, die Herr Weimar in Deutschland als Kulturstaatsminister angeschoben hat. Jetzt aber der neue Digitalminister heute schon in einer Zeitung zurückgerudert ist. Ich halte das für vollkommen falsch, da zurückzurudern und vor allen Dingen das auch einzutauschen gegen irgendwelche Zollpraktiken von Herrn Trump, ebenso wie den Digital Marketing Act. Und das dritte Thema ist, ich appelliere selbstverständlich auch an Agenturen und Werbetreibenden, da ein Stück weit zu schauen, sind wirklich die Metriken, die versprochen werden, auch die Metriken, die dazu dienen, wirklich Wirkung zu erzeugen? Oder laufen wir da nicht einer Chimäre hinterher, die am Ende gar nicht so viel bringt, wie wir denn an der Stelle meinen, dass sie bringt?
Thomas, an der Stelle würde ich gerne einhaken, weil das ist sehr, sehr wichtig. Stefan, du hast auf dem letzten Radio Advertising Summit Puls gehabt. da ging es ja auch um die Plattformdiskussion, und da war es der OWM in Person von Uwe Storch, der da so ein bisschen Verantwortung von sich gewiesen hat. Das ist etwas, da müssen wir mal kurz drüber reden. Aber vorher noch mal zu unserem Kulturstaatsminister Weimar. Man weiß, dass ich für die SPD arbeite. Insofern darf ich über die CDU schimpfen. Das versteht jeder. Weimar hat keinen blassen Schimmer, wovon er redet. Ja, diese Abgabe, von der er da faselt, die bringt nämlich überhaupt nichts. Da fordert man dann irgendwie von Google und Meta ein paar Millionen Euro, und die lachen sich tot. Ja, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist tatsächlich.
Thomas, bitte. Warum lachen die sich tot?
Portokasse.
Portokasse. Das ist als würdest du. Also würde man von dir verlangen, 5 Cent zu zahlen für irgendetwas. Das ist absolut lächerlich.
In welchem Bereich müsste denn das liegen, dass man irgendwie denkt, da fängt es jetzt an weh zu tun. Das soll ja noch gar nicht richtig weh tun, aber da fängt es an. Über was unterhalten wir uns denn da?
Über Milliarden. Und das ist mein Ansatz. Der liegt tatsächlich, Stefan hat es gerade erwähnt, bei den Werbekunden. Denn 98% der Werbeeinnahmen der Plattformen stammen aus Werbung. Ne? 98% der Einnahmen von Facebook stammen aus Werbung. Das heißt, das ist die Stelle, wo wir einsetzen müssen. Und insofern ist Uwe Storch mit seinen Äußerungen als OWM-Vertreter nicht so ganz leicht aus der Verantwortung zu lösen. wir müssen uns Gedanken darüber machen, und da sind wir wieder bei Wert, ja, Wert von Journalismus. Welchen Wert haben die Plattformen eigentlich für unser Mediageschäft? Ja? Und ja, da hat ja gerade ganz aktuell ein Kreativer, interessanterweise, nämlich der, wie Nils Hartmann von Parasol Island, der hat ja in die Diskussion eingegriffen und gesagt, wir müssen an die KPIs ran. Ja, die KPIs, die die Plattformen den Kunden liefern, sind nicht relevant. Punkt. Ja, das müssen wir den Kunden auch klar machen. Relevant ist Bekanntheitsgrad. Relevant ist Kaufbereitschaft. Relevant ist sind Abverkäufe, Marketingziele. Ja, das, was wir bei den Plattformen da messen, Likes und Shares und bla bla bla, das ist völlig irrelevant für die Werbewirkung. Und dann sind wir wahrscheinlich auf einer Ebene, wo Radio dann neben vielen, vielen anderen Angeboten in Deutschland, journalistischen Angeboten, plötzlich wieder besser dasteht im Vergleich.
Ja, es ist eben auch so verlockend, ja. Also diese ganzen wilden Excel-Tabellen, die da durch die Gegend geschickt werden, die im Übrigen pro Domo ja erstellt werden, die nicht irgendwo offiziell geprüft werden, die wo auch eine Mediaagentur nicht richtig drauf zugreift, sondern das stellt dann die Plattform zur Verfügung. Übrigens etwas, was man bei Radio, was man bei TV oder auch bei Out of Home nie akzeptieren würde. Man akzeptiert es aber bei Meta und Google, dass aus den Häusern die eigenen Reportings kommen. Ja, und ob die richtig oder falsch sind, kann man überhaupt gar nicht nachprüfen. Und auch da sind wir wieder beim Level Playing Field,
Warum
was
gibt
wir
man
an der
sich
Stelle
aber
haben.
zufrieden, Stefan?
Also ich kann da an der Stelle nur mutmaßen, zum einen, weil natürlich diese er vermeintlichen Ergebnisse sind, weil das vorhin in einem anderen Zusammenhang auch gesagt, zum Teil wird da gemessen wie in den 90ern. Last Cookie Counts hatten wir mal in den 90ern. Also der letzte Klick zählt. Was für ein, Entschuldigung, Schwachsinn. Ja, wenn die Werbewirkung, die findet in den 98% vorher statt, über ganz viele andere Medien, an denen man Marken aufgebaut hat. Der letzte Klick ist was ganz anderes. Aber in der Darstellung als vermeintlicher Erfolg ist das natürlich wunderbar, weil es eine vermeintliche Korrelation und Kausalität zeigt, die aber so gar nicht stattgefunden hätte, wenn vorher nicht an anderer Stelle investiert worden wäre.
Aber ich würde es noch mal gern verstehen, wenn ich in mir irgendwie eine Wohnung oder sowas kaufe, dann bin ich doch auch deutlich stärker bereit, da einen sozusagen neutralen dritten Gutachter mal das Ding anschauen zu lassen, um zu gucken, ist denn das, was der Bauherr so erzählt hat, stimmt denn das?
Ja,
Ja?
die nennen sich ja Auditoren. Ich glaube, da kann Thomas sicherlich das eine oder andere zu erzählen. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Auditoren auch ganz tief in Pandoras Büchse unserer Plattform überhaupt reinschauen dürfen. Ja, das
Nein,
tun
tun
sie
sie nicht.
aber.
Nee.
So, das tun sie aber bei allen anderen Medien. Da wird genau geguckt, ob wir betuppen oder nicht. Aber an der Stelle nicht. Und auch da haben wir wieder kein Level Playing Field.
Das ist schon seltsam. Und darüber wird eigentlich nicht offen gesprochen in der Branche. Wenn ich etwas einkaufe und Unternehmen haben dafür riesige Abteilungen, ja, Procurement und Einkaufsabteilungen, da wird geprüft. Und wenn ich einen Nagel kaufe, wird überprüft, ob der belastbar ist und wann der bricht und ob der, wie lange die Schraube reingedreht werden kann. Bei Media, in dem Augenblick, wo es um die Plattformen geht, wird überhaupt nicht mehr hingeguckt. Bei allen anderen Medien wird genau geprüft, stimmt die Auflage, stimmen die Leserschaften, ne? Die MA-Ergebnisse werden ständig in Frage gestellt und diskutiert. Bei den Plattformen wird einfach hingenommen, was die liefern. Und sie liefern Excel-Tabellen, auf denen sie irgendwas draufschreiben. Und damit geben sich die Einkäufer in den Unternehmen zufrieden. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil hier müsste man eigentlich wieder eine Gleichheit vor dem Feind einführen, dass alle gleich behandelt werden. Und darauf will ich hinaus, dass man die Leistung der Plattformen überprüft von außen. Es gibt ja Experten, die können so etwas. Und damit eine Gleichbehandlung einführt, sodass plötzlich unsere journalistischen Plattformen deutlich besser dastehen als vorher. Ich meine, gegen ein TKP bei Google von ein paar Cent komme ich nicht an. Ja, das ist nun mal, die können jeden Preis aufrufen, weil sie ja keine Kosten erzeugen. Das ist nicht statthaft, so etwas. Das verstehe ich nicht.
Und das geht ja im Bewegtbildbereich weiter, ja, wenn ich das ergänzen darf, über YouTube spreche, und das gilt im Übrigen auch für Audioplattformen. Dort wird ja ausreichend viel Content bereitgestellt. Ich habe quasi endloses Inventar. Ich habe kein endloses Inventar, denn mein Inventar wird produziert von Menschen mit echten Menschen, ja. Und da kommen dann nicht irgendwelche Katzenvideos, die irgendjemand hochladen kann, wo ich dann als Marke sage, super, in dem Umfeld möchte ich stattfinden, ja. Und auch da haben wir dann keine Vergleichbarkeit. Und in der Tat, ich fordere zum Beispiel, oder ich wünsche mir auch überhaupt gar kein Verbot. Ich glaube auch, dass die Plattformen in bestimmten Zielgruppen totale Relevanz haben. Aber sie sind maßlos überschätzt in ihrer Werbewirkung. Maßlos. Und da müssen wir hinkommen, das wieder stärker vergleichend dort aktiv zu werden. Ja, dass man sich auch messen lässt und vergleichen lässt. Und mein Appell, und den habe ich damals ja auch mit einem etwas höheren Puls auch nochmal an die komplette Werbewirtschaft dort gerichtet, wir müssen uns unserer Verantwortung einfach bewusst werden, was wir alle miteinander mit unserem Geld tun. Das tun wir ja auch in unserem privaten Handeln, dann sollten wir es auch in unserem beruflichen Handeln tun.
Ich habe neulich eine Studie gelesen, eine ganz, ganz frische, die zeigte, dass der Einsatz von mehreren Medien zu einer höheren Wirkung führt. Da wir diese Erkenntnis bereits in den 70er Jahren hatten, also vor 50 Jahren, habe ich mich sehr gefreut, ne, dass wir dazu lernen. Das ist faszinierend, oder? Du musst dem Markt heute klar machen, dass du diese Vielfalt nicht nur für die Erhaltung der Demokratie brauchst, ne, damit unterschiedliche Meinungen zur Verfügung stehen, sondern du brauchst diese Vielfalt an Medien auch im Media-Mix, ja, weil das führt zu einer höheren Wirkung. Das sollten wir nicht vertiefen, weil dann wird es zu wissenschaftlich, ist aber Fakt. So, wenn wir alles Geld in die Plattformen jagen und unsere journalistischen Medien, Radio, Print, TV, aufgeben, dann fehlt uns diese Vielfalt. Da wird das Geschrei dann groß werden, auch vom OWM, ja, weil dann haben wir die Medien plötzlich nicht mehr.
Thomas, wenn wir schon beim Thema Werbewirkung sind, lass uns doch nochmal bitte drüber sprechen, warum Reichweite eben nicht egal ist. Gibst du uns dazu eine kurze Einführung, bitte?
Ich mache das ganz kurz, weil das geht nur kurz oder 3 Stunden. Reichweite ist die Voraussetzung für Werbewirkung. Wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, muss zu Byron Sharp gehen, muss zu Karen Nelson Field gehen. Die haben das alles untersucht, und das brauchen wir jetzt hier nicht auszuweiten. Reichweite ist Öffentlichkeit. Ja, wenn eine Marke groß wird und erfolgreich wird, dann liegt das daran, dass ich die gleiche Vorstellung habe von der Marke wie Millionen anderer Menschen. Sie hat eine Öffentlichkeit geschaffen. Sie hat in einer großen Reichweite zu vielen Menschen gesprochen. Alles andere ist keine Marke. Ja, davon lebt Nivea, davon lebt eine Allianz, davon lebt Mercedes. Wenn ich einen Mercedes kaufe und keiner weiß, dass dieses Auto toll ist, dann habe ich 5.000 Euro umsonst bezahlt, weil das ist der Aufpreis für den Stern. Ne? Das ist natürlich dünn doof. Das heißt, diese Markenwelt, wenn wir die erhalten wollen, dann brauchen wir dafür Reichweite und Öffentlichkeit.
So, und wer liefert denn heute überhaupt noch diese Reichweite? Weil im Vorgespräch gab es Zweifel, ob denn die digitalen Angebote genau dies noch tun.
Sie liefern Kontakte, aber sie liefern vor allen Dingen Nettokontakte. Ja, und das, was sowohl TV auch heute noch, aber auch Radio, ja, jeden Tag 50 Millionen Menschen hören Radio, ja. Und das ist Reichweite. Und zwar brutto, aber auch netto. Wenn ich kurzfristig Reichweite aufbauen möchte, dann werde ich das nicht über die Plattform schaffen.
Warum schaffe ich das nicht?
weil da einfach zu wenige verschiedene Menschen in einem kurzen Zeitraum aktiv sind. Das funktioniert nicht.
Ja, da kommt aber noch was dazu, nämlich 40% Adblocker. Das heißt, 40% meiner Zielgruppe, insbesondere der Jüngeren und der Kaufkräftigen, sind überhaupt nicht online durch Werbung zu erreichen. Auch nicht über YouTube, ja. Das wird immer übersehen. Wenn die Digitalexperten von Reichweite sprechen, dann führen sie dir Ad-Impressions vor. Ihnen zu erklären, was eine Netto-Reichweite ist, das habe ich inzwischen aufgegeben. Dort sitzen keine Media-Experten.
Tu es doch bitte noch einmal, damit ich es auch verstehe, bitte, Thomas.
Diese Ad-Impressions sind brutto. Ja, das heißt, es ist völlig gleichgültig, wie viele Personen ich wie oft erreiche. Es ist nicht möglich, in der digitalen Welt zu sagen, wie viele Personen erreiche ich mindestens einmal mit einem Mix aus Auftritten. Meinetwegen mit Facebook und TikTok und YouTube und Connected TV und ne, was ich alles in meinem Mediamix habe. Diese Netto-Reichweite, wie viele Personen erreiche ich innerhalb von einer Woche mindestens einmal? Die ist nicht ausweisbar. Die ist aber, wie ich eben ausführte, die wichtigste Voraussetzung für den Werbeerfolg. So, auf den kann ich nicht verzichten. Ja, ich muss Netto-Reichweite aufbauen, in meiner Zielgruppe. Und die sollte möglichst groß sein. Dazu, ne, kann man wieder auf Byron Sharp verweisen. Das kann die digitale Welt nicht, weil erstens 40% überhaupt nicht erreichbar sind und wie Stefan eben sagte, eine bestimmte Anzahl von Personen ja zur gleichen Zeit erreichbar sein muss. Das ist nicht der Fall.
Mhm. Ja, und ergänzend dazu, ab wann wird denn eine Ad-Impression gezählt? Also zum einen bei Meta, soweit ich das in den AGBs lesen kann, nach Millisekunden. Und in sonstigen Bereichen an ganz vielen Stellen gibt es sogenannte 80-2-Regel. Das heißt, 80% des Werbemittels wird mindestens 2 Sekunden gesehen. Ja, dann zählt es quasi als gewirkt. Das mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Und insofern muss man das alles mal in den Kontext setzen. Ja, wo gibt es denn genau diesen Werbewirkungszusammenhang? Ja, und ich glaube, der wird überschätzt. Und wenn man dann sieht, oh ja, super, ich habe 1 Million Ad-Impressions ausgeliefert, das ist ja schon mal eine satte Zahl. Über die Wirkung muss man sich dann aber nochmal unterhalten.
Aber warum ist es denn so schwer, dass die Werbungtreibenden genau diesen Zusammenhang oder diese Zusammenhänge nicht verstehen oder nicht verstehen wollen? Woran liegt das denn?
Das ist eine Generationenfrage. Ich habe die Tage etwas kommentiert bei LinkedIn. Da hat der CMO von Pepsi Cola, das ist ja nun wirklich ein Weltkonzern, ne? Da hat er davon gesprochen, dass man mit Social Media, also nicht mit Internetwerbung, sondern mit Social Media würde man eine sehr hohe Reichweite erreichen. Das ist einfach nicht wahr, ja. Es gibt eine neue Generation von Marketingverantwortlichen, die das glaubt, ja. Weil hier hat man tatsächlich seitens der Digitalanbieter so lange Bullshit wiederholt, bis es geglaubt wurde. Es ist einfach nicht wahr. Ich erzeuge in Social Media keine Reichweiten. Punkt. Ja. Also nicht die Reichweiten, von denen wir hier sprechen. Also 60, 70, 80% pro Woche. Ne? So. Und das ist wirklich eine Generationenfrage. Wir müssen die Marketingleute, die tendieren dazu, alles zu vergessen, was Vorgänger gelernt haben. Und Marketing hat sich nicht verändert. Die Mechanismen des Marketings haben sich null verändert, auch nicht durch die digitale Welt. So, das heißt, wir müssen hier mit Beratung ansetzen und mit Bildung.
Okay. Stefan, du dazu noch?
Ja, also ich bin ja auch manchmal in Diskussionen durchaus mit vielen Fragezeichen an der Stirn, wenn ich mir überlege, was da alles geglaubt wird. Ja, und wir werden wirklich so auf Herz und Nieren geprüft, an allen Stellen, von Agenturen, von den Werbetreibenden. Wir haben Studien zu liefern, um genau diese Werbewirkungszusammenhänge darzustellen. Und genau das wird in der Art und Weise von den Plattformen nicht verlangt. Die haben natürlich auch ihre Werbewirkungsstudien, die machen sie aber alle selbst. Die sind häufig mit sehr, sehr kleinen Fallzahlen. Und ich stelle auch an der Stelle überhaupt gar nicht in Abrede, dass bei bestimmten Zielgruppen und in bestimmten Targeting-Segmenten das prima funktioniert. Aber es funktioniert eben nicht, um Reichweiten aufzubauen. Und da müssen wir wieder hin. Und Thomas hatte gerade schon Les Binet, das Ehrenberg Bass Institute etc. Also es gibt so viele formidable Studien zu diesem Thema. Die kommen im Übrigen die letzten 18, 24 Monate durchaus wieder häufiger hervor. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder stärker Einzug hält, auch bei den großen Werbetreibenden. Denn die merken gerade, dass das Einzige, was sie unterscheidet, ihre Marken sind. Und deswegen ist es so wichtig, auch in den Upper- und Mid-Funnel zu investieren. Und das klappt in erster Linie über reichweitenstarke Medien.
Ich würde eben zum Schluss noch mal gerne auf ein Phänomen oder auf eine Frage eingehen, die mir immer wieder auffällt, wenn ich Radio oder wenn ich mal Radio höre. Warum bitteschön werde ich in der Radiowerbung immer angeschrieben? Stefan, ich kann es ja jetzt auch noch mal genauer beschreiben, was ich damit meine, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich weiß ja, dass es tolle Marken gibt, die jetzt irgendwie über den Handel in den am nächsten Wochenende abverkauft werden wollen. Aber warum ist es so? Oder täuscht mich meine Wahrnehmung, was ich nicht glauben kann?
Ja, also bei uns ist dem ist so, ich will dem überhaupt gar nicht widersprechen, aber ungefähr 40% unserer Kampagnen sind Markenkampagnen. Ja, das heißt, da werde ich nicht angebrüllt. Aber 60% sind starke taktische Kampagnen. Warum man bei taktischen Kampagnen, also Abverkaufskampagnen, immer, ist man doch dann sehr aktiv aufgefordert wird zu kaufen.
Das ist überhaupt eine Schuldformulierung. Anstrengend ist aktiv aufgefordert.
Da muss ich manchmal auch sehr schmunzeln. Aber ich glaube, zweierlei Themen spielen da eine Rolle. Einmal ist es das Thema Mut. Ja, ich habe, glaube ich, auch in diesem Jahr schon häufig über das Thema Mut, das ist mir eine Herzensangelegenheit, gesprochen. Es bräuchte auch den Mut, etwas Neues auszuprobieren, denn der Kölner sagt ja immer, es hätte noch immer J gegangen. Das heißt, da hat etwas einfach in den letzten Jahren funktioniert und da mache ich wieder das mit den Fähnchen. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist möglicherweise auch, dass auch auf Seiten der Kreativagenturen damit nicht ausreichend viel Liebe an Audiokampagnen gearbeitet wird. Und auch das ist ja ein Thema, auch an dem wir arbeiten, Thema vor der eigenen Türe kehren. Dort sind wir jetzt auch deutlich aktiver denn je, in dem Bereich viel, viel mehr für Education zu tun. Denn ich glaube, dass wir auch da die Kreativagenturen nochmal zu mehr Mut bringen müssen und denen auch zeigen müssen, dass auch Dinge außerhalb von Anschreien super funktionieren in Radio.
Dazu muss ich etwas ergänzen.
Vielleicht schon ein Abschlusswort, mal gucken.
Heiko, dazu muss ich was ergänzen. Ich würde mir wünschen, wir würden uns stärker damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Medien wirken. Dann würden wir, weil wir hier gerade über Radio sprechen, würden wir bei Radio feststellen, dass wir mit dem Radiomedium näher an die Menschen herankommen als mit jedem anderen Medium. Wir sind fast in ihrem Gehirn. Ja, Radio sagt so schön, Radio kommt dahin, wo andere Medien gern hin wollten, aber nicht hinkommen. Das heißt, wir sind ganz, ganz nah am Lustzentrum. Ne? Das ist faszinierend. Ich würde mir wünschen, wir würden das nutzen. Das heißt aber, und das wird dich freuen, Heiko, dann würden wir die Leute nicht mehr anbrüllen, sondern wir würden vielleicht flüstern, ja, und, weil wir wüssten, welche Wahnsinnswirkung dieses Medium Audio überhaupt hat. Insofern gibt es ja noch sehr, sehr viel zu lernen, aber wir haben ja keine Zeit dafür, wir müssen uns ja mit den Plattformen auseinandersetzen.
Naja, vielleicht haben wir ja doch noch ein bisschen Zeit, weil wenn ich weniger angebrüllt wäre, das gebe ich offen zu, dann würde ich noch mehr Radio hören.
Ja, so, super. Das ist doch mal eine Schlusswort.
Auch dich kriegen wir noch, Heiko.
Genau, naja, okay. Ich sage doch mal Bescheid. Eben, ich bedanke mich für eure Zeit und für eure Gedanken und mal gucken, was Uwe Storch sagt.
Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.